an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von und mit euren Dysonauts. Phil ist mal wieder auf Landurlaub. Dieses Mal war ich auf der Red Lion Con unterwegs und habe dort den lieben Fabian kennengelernt. Der Fabian gehört zum Zinnfigurenmuseum Goslar, über das wir uns heute ein wenig unterhalten wollen. Aber dazu kann er uns bestimmt noch mehr erzählen. Hallo, lieber Fabian.
Ja, hallo Phil, freut mich. Danke für die Einladung.
Freut mich, dass das geklappt hat. Und wie sieht's aus bei dir? Hast du irgendwas auf dem Tisch stehen, gerade hobbymäßig? Oder bist du frisch von der Arbeit gekommen? Oder kommst du gerade von der Couch?
Ja, also tatsächlich habe ich gerade ein größeres Bastelprojekt, allerdings tatsächlich nicht fürs Hobby, also mal nicht Tabletop-lastig, sondern bei uns gibt es hier im Landkreis die TU Clausthal. Die hat dieses Jahr 250-jähriges Jubiläum und da soll eine Ausstellung stattfinden. Und ich habe da über befreundete Kontakte die Möglichkeit bekommen, ein Diorama eines real existierenden Tagebaus aus den Vereinigten Staaten nachzubasteln, was dann im Juni in diese Ausstellung rein soll.
Krass. Und in welchem Maßstab?
Ja, das wird ungefähr 1 zu, keine Ahnung, wie viel tausend werden. Also das ist die Bingham Canyon Mine südlich von Salt Lake City. Wer die Muße hat, kann sich das Ding gerne mal auf Google Earth angucken. Ist riesengroß. Wir bauen das Diorama 80 mal 80 Zentimeter ungefähr. Also ist schon extrem kleiner Maßstab. Um das mal grob zu sagen, so ein großer Kipplaster, die in diesen Tagebauten rumfahren, die ja nun wirklich extrem groß sind, wäre umgerechnet so 0,3 Millimeter ungefähr.
Also das ist so ein richtig moderner Tagebau, sag ich mal, wo so riesige Schaufelbagger drinstehen und solche Geschichten.
Ja, Schaufelradbagger gibt es da tatsächlich nicht. Das ist, soweit ich weiß, eine Kobaltmine. Da wird wohl mit Sprengungen gearbeitet. Da gibt es diese Schaufelbagger tatsächlich gar nicht. Aber ja, schon riesengroß.
Krass, ja. Das klingt ja nach einem monumentalen Projekt, könnte man sagen. Also echt cool.
Ja, tatsächlich. Haben wir uns ganz schön was eingehandelt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das vernünftig fertig kriegen. Der Anfang ist jedenfalls gemacht.
Ja, und ich denke mal, da kannst du sicherlich deine Hobby-Skills ja trotzdem anwenden oder die finden da ja trotzdem bestimmt irgendwo Anwendung, auch wenn das ein anderer Maßstab ist.
Ja, definitiv. Ne? Also ich sag mal, die Werkzeuge, die Materialien, die man verwendet, die ganzen Techniken, das ist natürlich das Gleiche. Der Maßstab ist schon eine Herausforderung, wenn man so typischerweise irgendwie für 28 mm Tabletop immer nur bastelt, ist es dann schon mal was anderes, sich da so über die Proportionen und Größenverhältnisse klar zu werden.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer ganz andersartigen Herausforderung, aber trotzdem extrem spannend, würde ich sagen. Ja, und Fabian, damit unsere Zuhörenden dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen können, was für eine Art von Hobbyist du eigentlich bist, habe ich jetzt noch 10 Fragen, mit denen ich dich jetzt einfach mal bombardieren würde. Und du schüttelst einfach mal eine Antwort aus der Hose sozusagen. Ganz entspannt, ganz oberflächliche Fragen und dann haben bestimmt die Leute noch ein bisschen besseren Eindruck davon, mit was für eine Art von Hobby ist, die es hier zu tun haben. Wollen wir einfach mal loslegen? Alles klar, dann fange ich mal an. Kunststoff oder Metall?
Kunststoff.
Airbrush oder Pinsel?
Pinsel.
Brim Dark oder quietschbunt?
Quietschbunt.
Du hast eine Stunde Hobbyzeit. Bemalen oder spielen?
Basteln.
Lieblingsfarbe beim Bemalen?
Ah, rot.
Welches Tabletop würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Frostgrave.
Welches ist dein aktuelles Lieblingssystem?
Ja, tatsächlich auch Frostgrave.
Gab es ein Modell, was dir richtig wenig Spaß gemacht hat bei der Bemalung?
Ja, beim Zusammenbau und der Bemalung, das war mal von Raumflotte Gossig, ich glaube, das Imperiums-Schlachtschiff oder so ein riesengroßes Zinnteil aus zigtausend Stücken, das ist mir beim Bemalen und beim Kleben diverse Male auseinandergefallen.
Klingt nervig. Auf einer Skala von Schuhkarton bis ganzer Raum, wie groß ist dein Pile of Shame?
Ja, das ist schon mittlerer Raum.
Mhm. Bier, Kaffee oder Energy beim Hobbyabend?
Energy.
Ja, vielen Dank. Damit haben sich sicherlich die Leute jetzt nochmal ein bisschen besseren Eindruck davon bekommen, mit was für eine Art Hobbyist sie es hier zu tun haben. Und dann würde ich vorschlagen, lass uns doch gleich in das Thema reinsteigen und fangen wir doch einfach mal bei dir an, Fabian. Stell dich uns doch einfach mal kurz vor, wie bist du zum Zinnfigurenmuseum Goslar gekommen und was ist denn deine Rolle dort überhaupt?
Ja, also ich muss vielleicht das mal vorweg sagen, ich lebe schon mein ganzes Leben in Goslar, abgesehen von so einigen kleinen Passagen, die mal woanders stattgefunden haben. Und das Zinnfigurenmuseum, ich kann es eigentlich immer, ja. Also ich bin 43 Jahre alt, das Zinnfigurenmuseum wird dieses Jahr 40. Von daher, meine erste Berührung war tatsächlich so im Grundschulalter, wo da mal eine Ferienpassaktion stattgefunden hat, konnte man selber eine kleine Figur gießen und bemalen, da war ich das erste Mal dort. Und in den Folgejahren dann natürlich immer wieder mal in der Ausstellung drin. Und ich kann mich erinnern, als ich so mit dem Tabletop-Hobby so mit 14, 15, 16 dann richtig losgelegt habe, hatten die tatsächlich schon mal eine kleine Tabletop-Ausstellung beworben. Und da war ich dann auch noch ein paar Freunden da. Muss aber sagen, die war wirklich extrem klein und auch ja nicht ganz so schön anzusehen, womit ich jetzt niemanden irgendwie diskreditieren möchte, der da mal mitgearbeitet hat. Und ich habe immer den Wunsch gehabt, wo dann die Hobbysammlung immer größer und größer wurde, Mensch, ich hätte auch Bock, da mal eine richtig coole Tabletop-Ausstellung zu machen. Und tatsächlich ergeben hat sich das dann vor 4 Jahren. Da war hier bei uns irgendwie, ich glaube, Altstadtfest oder so, da hat das Zinnfigurenmuseum um einen Verkaufsstand. Und da habe ich die Leute einfach angequatscht. Und ich bin damals bei Lea gelandet. Das ist unsere aktuelle noch Museumsleiterin, die verlässt uns leider demnächst. Und ja, hab den Vorschlag einfach mal unterbreitet. Und die war da total offen für, da was zu machen. Hat gesagt, ja, Mensch, komm her, lass uns zusammensetzen. Und dann hat sie aber Umwege genommen. Tatsächlich habe ich mich dann erstmal bei der nächsten Mitgliederversammlung bei der Vorstandswahl wiedergefunden und war dann die letzten 2,5 Jahre Vorstandsvorsitzender vom Förderverein, der das Museum trägt. Das habe ich jetzt Anfang diesen Jahres dann abgegeben und bin jetzt normales Mitglied und ja, helfe gerne im Bereich von Bastelarbeiten mit. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr alte Dioramen. Einige sind 40 Jahre alt, so wie das Museum. Und wir sind gerade im Rahmen eines Projektes, was wir Dioramenpatenschaft nennen, dabei, einige Stücke zu erneuern. Und ich selber habe mir den Goslarer Marktplatz vorgenommen, sitze da gerade an unserem Rathaus und dem Hotel Kaiserwort daneben. Und es wird eine Szene so um 1500 herum werden, wo dann vor dieser Kulisse 10 Figuren platziert werden.
Und wenn du von Verkaufsstand sprichst, wie muss ich mir das vorstellen? Also verkauft das Museum dann bei so einem Verkaufsstand Zinnfiguren oder Postkarten oder was muss man sich darunter vorstellen?
Nee, tatsächlich Zinnfiguren. Wir haben neben dem normalen Museumsbetrieb einen kleinen Museumsshop. Wir haben einige Formen verschiedener Figuren selber, die wir halt selber so produzieren können, wie wir lustig sind. Und es gibt tatsächlich, das musste ich auch erst lernen über die letzten Jahre, eine sehr große Community, was Zinnfigurensammler angeht. Da gibt es richtige Fachbörsen und ja, da fährt dann von uns auch immer eine Truppe hin und kauft dann auch einfach Sachen ein, wo man der Meinung ist, dass die auch bei uns im Shop gut angenommen werden und sich gut weiterverkaufen lassen und natürlich auch mal einen Euro Gewinn irgendwo fürs Museum abwerfen.
Aber ihr richtet euch schon primär an Sammler. Also ihr habt da jetzt nicht irgendwelche 28 mm Zitadell-Figuren oder so.
Nein, das findet man nicht. Also es sind wirklich klassische Zinnfiguren, auch größtenteils tatsächlich Flachfiguren, zweidimensional, was auch eine ganz andere Herausforderung beim Bemalen beispielsweise ist, als jetzt die klassische Tabletop-Figur. Aber es gibt natürlich auch vollplastische Figuren. Und wir haben natürlich auch gerade für Kinder so einige Formen, Dinosaurier, ein Einhorn oder sowas, ne, die dann vollplastisch sind, die bei den Kindern gut abkommen.
Ja, richtig cool. Ja, also historisch ist ja auch das Gebäude, in dem sich das Museum befindet, und zwar die Lohmühle in Goslar. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was zur Geschichte hinter diesem Gebäude erzählen und wie es zum Thema Zinnfiguren passt oder wie auch das dazu gekommen ist, dass das Museum sich dort jetzt letztendlich dann befindet so lange?
Ja, also das Museum ist jetzt nicht seit 40 Jahren dort. Das war ursprünglich mal in der Münzstraße, so eine kleine verwinkelte Gasse hier in Goslar. Da musste man dann irgendwann raus. Und die Lohmühle ist ein Gebäude im Besitz der Stadt Goslar und wird dem Museum unentgeltlich überlassen, um dort den Museumsbetrieb drinnen durchzuführen. Mit einem kleinen Hintergedanken. Und zwar heißt ja Lohmühle, da ist ein Wasserrad drinne, das ein Mühlwerk antreibt. Dort wurde früher Lohe hergestellt. Und dieses Mühlwerk ist bis heute erhalten und das ist auch Teil unseres Deals mit der Stadt Goslar, dass wir kleinere Reparaturarbeiten daran machen und dass wir das auch für den touristischen Verkehr offen halten. Also losgelöst von den reinen Museumsgästen, die wir haben, kommen viele Besuchergruppen über die Stadtführergilde, über Stadtführungen bei uns rein und wollen dann gerne mal dieses Mühlwerk angucken, so als besonderes, kleines, verstecktes Highlight in Goslar. Und ja, wenn es die Umstände hergeben, dass also auch genug Wasser in unserem kleinen Fluss drin ist, dann nehmen wir es auch in Betrieb. Also das funktioniert nach wie vor und dann kann man richtig sehen, wie das damals funktioniert hat. Das ist sehr beeindruckend. Und vielleicht noch ein zweiter Satz. Das Gebäude selber hat noch ein zweites Wasserrad. Das liegt an der Außenwand. Das ist also von außen zu sehen. Das der Lohmühle nicht. Das ist im Gebäude hinter einer Mauer angebracht. Aber dieses äußere Wasserrad, das hatte mal irgendeine andere Funktion, kann ich gar nicht genau sagen. Aber das ist auch noch funktionstüchtig und dreht sich mit. Jetzt wieder nach längeren Reparaturarbeiten. Und das ist eins der am meisten genutzten Fotomotive hier bei uns in Goslar für Touristen. Also es gibt kaum jemanden, der durch die Altstadt geht und nicht irgendwie dieses Wasserrad knipst oder sich davor stellt.
Das ist ja cool. Das habt ihr einfach so mit Vereinsmitgliedern zusammen repariert, oder wie?
Nee, also für die Reparatur, das war jetzt natürlich eine Fachfirma. Also für das Wasserrad, was da kaputt war, da war jetzt richtig 2 Wochen lang Action zum Jahreswechsel hin. Da waren richtige Mühlenbauer da, die das dann gemacht haben. Wir machen so kleinere Arbeiten, wenn da mal was gemacht werden muss.
Ja, das klingt aber trotzdem nichtsdestotrotz sehr spannend. Das heißt, auch für Fotobegeisterte lohnt es sich dann, bei euch mal vorbeizuschauen, ein Foto vor dem Wasserrad zu machen und danach einen Ausflug ins Museum.
Ja, definitiv. Also ich sag mal so, Goslar ist immer eine Reise wert, aber insbesondere dieser Ort hat schon was Besonderes und da lade ich jeden gerne ein, sich das mal selber anzugucken. Wir freuen uns über jeden Besucher.
Auf jeden Fall, das glaube ich gerne. Welche Schwerpunkte setzt denn das Museum in den Dauerausstellungen und wie werden diese so grundsätzlich präsentiert? Ist das eher so auch dioramenmäßig oder habt ihr da dann eher, ja, wenn du sagst, zweidimensionale Flachzinnfiguren, eher so, muss man sich das eher vorstellen, wie große Bretter, wo die dann drauf angeordnet sind oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es sind Dioramen. Wir zeigen in erster Linie die Geschichte der Stadt Goslar und der Region. Mittelalter ist da ein wesentlicher Punkt, den wir haben. Auch ein bisschen 30-jähriger Krieg. Und natürlich, wer Goslar kennt, unser Weltkulturerbe Rammelsberg, Bergbau war ja bei uns ein ganz wesentliches Thema. Deswegen widmet sich ein Teil der Ausstellung halt auch dem Thema Bergbau und Oberharzer Wasserwirtschaft, womit wir so ein bisschen halt die Historie der alten Stadt einfangen wollen. Ja, größtenteils sind Dioramen. Wir haben, glaube ich, nur eine einzige Wand, wo, wie du jetzt gerade beschrieben hattest, die Figuren dann platt präsentiert werden. Da haben wir die deutschen Kaiser ausgestellt. Auch sehr beliebte Verkaufsobjekte bei uns und ansonsten in den Dioramen sind auch teilweise Funktionen eingebaut. Wir haben als Beispiel das vom Goslarer Marktplatz, das Glockenspiel, da bewegen sich auch so ein paar Figuren, die die Geschichte des Ritterrams nacherzählen. Das haben wir bei uns auch so ein bisschen beweglich auf eine Schiene gesetzt. Wir haben da einen Kirchenbrand dargestellt, wo dann auch Flammen ausbrechen und so weiter. Also wir versuchen es schon möglichst interessant zu machen, und so kleine Storys mit den Dioramen halt rüberzubringen.
Das klingt auch definitiv ziemlich interessant. Aber um jetzt zum wesentlichen Aufhänger vielleicht nochmal zu kommen, weswegen das so wie überhaupt, sage ich mal, für uns als Tabletop-Podcast hier von Belang ist oder so spannend ist, Jetzt gibt es eine Ausstellung Tabletop von der Zinnfigur in fantastische Welten. Ist das jetzt quasi das sozusagen die Frucht deiner Arbeit gewesen, dem Verein beizutreten? Und wie lange gibt es diese Ausstellung schon? Und hast du dafür gesorgt oder wie ist es dazu gekommen, dass es diese Ausstellung jetzt gibt?
Ja, also wie gesagt, ich bin mit dem Wunsch damals an die Museumsleiterin herangetreten und die war da gleich begeistert von. Wir müssen halt sagen, neben der Dauerausstellung gibt es im Museum eine große Fläche im Dachgeschoss, die regelmäßig mit Sonderausstellungen bespielt wird. Und ich habe halt vorgeschlagen, Mensch, lass uns doch mal Tabletop machen, weil eine gewisse Verwandtschaft gibt es doch. Also wenn ich so mal zurückdenke, als ich angefangen habe mit Tabletops, so Mitte der 90er irgendwie, da war noch eine ganze Menge aus Zinn. Haben wir heute immer noch an einigen Stellen, wenn ich so an Freebooters Fate denke, auch manch andere Systeme. Aber es hat sich natürlich viel hin zu Kunststoff und so weiter verändert. Aber die Anfänge waren Zinn und ich glaube, ohne Zinn wären diese Spiele niemals so groß geworden. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch diese Geschichte einfach mal erzählen. Also wir können doch auch einfach mal eine Plastikfigur hinstellen, aber wir stellen eine Zinnfigur daneben und erzählen noch mal so ein bisschen, wie hat sich das eigentlich entwickelt und warum war das für dieses Hobby so wichtig. Und ein zweiter Aspekt ist eigentlich auch der, wir wollten unbedingt mal, das war so ein bisschen mein Vorschlag, der wurde gut angenommen und hat sich hinterher glücklicherweise bewahrheitet, einfach mal neue Zielgruppen ansprechen. Ne? Also mal ganz bewusst vom klassischen Zinnfiguren-Sammler weg, auf neue Zielgruppen gehen, auf Tabletop-Spieler, aber natürlich auch auf Kinder, die da total begeistert von sind. Und ja, was man auch nicht unterschätzen darf, das kam ja hinterher raus, also viele von den klassischen Zinnfiguren-Sammlern haben durchaus Berührungspunkte zu Tabletop. Man sollte nicht denken, wie viele es da gibt, auch höheren Alters, die irgendwo noch ein Space Marine oder was anderes in der Vitrine stehen haben.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und wie habt ihr das dann im Museumskontext genau umgesetzt? Also habt ihr das dann tatsächlich einfach so gemacht, dass ihr das dann irgendwie mit einer Tafel beschrieben habt? So hier, schaut euch mal, so hat Tabletop mal angefangen. Hier ist irgendwie ein Space Marine der ersten Generation und hier ist ein Primaris. So sieht's heute aus. Oder wie kann man sich das im Detail vorstellen?
Ja, so im Grunde genommen ist es so. Also wir haben verschiedene Hinweistafeln geschrieben, wo wir, man kann so sagen, pro Vitrine ist so ein Spiel drin oder zwei. Da gibt es immer eine Hinweistafel, die das eigentliche Spiel so ein bisschen beschreiben. Wie ist das entstanden? Wie hat sich das entwickelt? Und natürlich auch an den Aufgängen große Tafeln, die erstmal generell beschreiben, was ist denn eigentlich Tabletop und warum passt das denn jetzt hier in den Kontext Zinnfigur rein? Wie hat sich das denn entwickelt? Und wir haben auch in der Ausstellung eine kleine Spielplatte aufgestellt. Ne? Also einfach mal so Standardmaß 1,20 mal 1,80 oder so und dann ein paar Geländestücke drauf angerichtet, ein paar Figuren dazugestellt, Würfel und Lineal dazugestellt, dass auch die Leute, die da keine Ahnung von haben oder zum ersten Mal damit in Berührung kommen, eine Vorstellung gehalten, wie sieht denn das überhaupt aus? Und wir haben es auch so gemacht, dass wir nicht nur Figuren zeigen und ein bisschen Gelände, das schön dekoriert ist, sondern wir versuchen es in einen größeren Kontext einzuordnen. Da sind auch Regelwerke mit drin. Wir haben eine Vitrine gemacht, die sich konkret dem Bemalen und Basteln vom Gelände widmet und da ein paar Dinge erklärt. Und wir haben auch so ein paar Dinge mal rechts und links des Weges gemacht. Also ich sage mal zum Beispiel bei 40K einfach mal eine Videospielhülle daneben gelegt, um mal zu zeigen, Mensch, da gibt es auch Videospiele von oder zu denen gibt es auch vielleicht eine Serie oder sonst irgendwas. Ne? Und das, wie gesagt, kommt so als Mischung wirklich sehr gut an. Also wir haben sehr positives Feedback bisher dafür bekommen.
Und woher kommen dann diese ganzen Ausstellungsstücke, die ihr da habt? Sind das alles Sachen aus deiner privaten Sammlung oder wo habt ihr das hergenommen?
Also es ist ein guter Teil meiner privaten Sammlung mit dabei. Ich glaube, meine Frau ist auch sehr froh darüber, dass das jetzt erst mal ein paar Monate zu Hause verschwunden ist. Aber
endlich
nein, wir haben hier bei uns in Goslar auch einen Tabletop-Verein, die Hearts Gamer. Und wir haben mittlerweile um die 40 Mitglieder, haben ein eigenes Vereinsheim hier im Gewerbegebiet. Und bei uns wird alles gespielt. Also wir haben eine 40K-Community, wir spielen Freebooters, wir spielen Frostgrave. Es gibt auch Rollenspieler und Kartensammler und Spieler. Also die ganze Bandbreite ist dort vertreten an Nerds, die man sich so vorstellen kann. Und ich habe dann einfach im Club rumgefragt und tatsächlich haben sich sehr viele bereit erklärt, sich von einem Teil ihrer Sammlung da mal zeitweise zu trennen und diese Ausstellung mit zu unterstützen.
Ja, super cool. Dann würde ich sagen, Grüße gehen raus an der Stelle an die Harz Gamer. Auf jeden Fall. Und gibt es denn sonst noch irgendwie geartete Kooperationen mit der Community? Oder habt ihr vielleicht irgendwelche Veranstaltungen so geplant im Laufe des Jahres oder der Jahre, die das jetzt vielleicht noch stattfinden kann?
Also erstmal vielleicht noch zur Dauer. Das habe ich vorhin nicht gesagt. Wir haben letztes Jahr im September angefangen. Das Ganze läuft jetzt noch bis August, also von daher auch nochmal die herzliche Einladung an jeden, der in Sommerferien vielleicht noch einen Programmpunkt sucht. Goslar ist immer eine Reise wert, das Zinnfiebermuseum allemal auch. Wir haben tatsächlich jetzt schon zweimal vom Verein aus Spieltage angeboten im Museum, wo wir mal Freebooters und einmal Star Wars Legion dort gespielt haben und halt Gästen erklärt haben, wie funktioniert das alles. Wenn Kinder kamen, konnten sie mitspielen. Wir haben mal eine Bemalaktion gemacht, wo wir einfach so ein paar aussortierte Tabletop-Figuren dann angeboten haben, konnte sich jedes Kind halt kostenlos was mitnehmen und mit uns ein bisschen bemalen. Das kam auch sehr gut an. Und jetzt im Januar hatten wir gerade den Gerard Bohm bei uns. Der hat mal einen seiner Styrodur-Workshops bei uns gegeben, weil das ja natürlich bei dem Hobby auch für Dioramenbauer durchaus interessant ist. Und das ist auch sehr gut angekommen. Das hat viel Spaß gemacht, da ein ganzes Wochenende mit ihm zu basteln.
Ja, stimmt. Das betrifft ja dann auch Leute, die nicht fürs Tabletop das Diorama bauen, sondern einfach nur, um ihre eigene Zinnfigurensammlung vielleicht in Szene zu setzen, sag ich mal, ne?
Genau. Und gerade wenn man sich jetzt mal so ein bisschen auf den Kanal von Gerard anguckt, ich meine, letzte Zeit hat er, glaube ich, mit Renovierung und so viel zu tun, hatte ich jetzt gerade gehört, geht er ja auch so ein bisschen vom klassischen Tabletop weg und ist schon auch im Bereich Dioramenbau da sehr aktiv und macht auch mal andere Maßstäbe. Und das funktioniert mit seinen Werkzeugen natürlich alles optimal. Also ich sag mal, wenn du die Technik einmal drauf hast, wie du einen bestimmten Winkel hinkriegst, eine Steinwand strukturierst etc., dann ist die Frage der Skalierung natürlich nachgelagert. Das kriegt man dann für jeden Maßstab und für jedes Modell irgendwo hin.
Ja, in der Tat, in der Tat. Und gibt es denn jetzt, wenn ich jetzt spontan sage, okay, hier meine 12-Jährige und mein 8-Jähriger, die brauchen nächste Woche in den Sommerferien noch Beschäftigung. Wir fahren jetzt nach Goslar. Also nicht, dass ich jetzt Kinder hätte, das war jetzt nur ein Beispiel. Wir fahren jetzt nach Goslar. Was erwartet mich denn da so an Aktivitäten? Also kann ich sozusagen immer davon ausgehen, dass es dann irgendwelche interaktiven Angebote für die Besuchenden dort gibt? Oder sollte ich dann schon irgendwie auf der Webseite des Museums vorher einmal schauen, ob an dem Tag überhaupt irgendwas stattfindet?
Nee, also generell ist es so, dass unser Grundangebot schon, glaube ich, ganz gut ausgelegt ist, um Familien zu bespaßen. Grundsätzlich haben wir von dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. An den Tagen von Dienstag bis Samstag bieten wir immer auch das Gießen von Zinnfiguren an. Das heißt, jeder Gast, der zu uns kommt, kann für einen kleinen Obolus, der die Materialkosten abdeckt, eine eigene Zinnfigur gießen. Da haben wir, ich weiß es jetzt nicht, 20 verschiedene im Angebot, die man sich aussuchen kann, wo wir die Formen für haben. Ich glaube, es sind sogar ein paar mehr. Das wird extrem gut angenommen. Das kommt bei Touristen gut an, gerade natürlich auch, wenn man kleine Kinder dabei hat, da irgendwie seine eigene Figur zu machen und mitzunehmen. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben eine Märchenwand, wo so die bekannten deutschen Märchen dargestellt sind, sei es jetzt der gestiefelte Kater oder sowas, wo wir auch ein kleines Quiz zu haben. Also wer heutzutage die Märchen noch kennt, das wird leider auch weniger, kann sich daran ein bisschen austoben. Und für die Dauerausstellung ist es so, es gibt einen Audioguide, der auch einfach so ein paar Hintergrundinformationen noch zu dem vermittelt, was wir da haben. Und insbesondere für Kinder, um es auch ein bisschen zu beschäftigen, haben wir ein Museumsquiz ausgearbeitet, dass man so ein bisschen schnitzeljagdmäßig dann da auch verschiedene Fragen beantworten muss und hinterher eine kleine Süßigkeit oder sowas kriegt, wenn man dann fertig ist. Also das ist das, was wir grundsätzlich immer verfügbar haben.
Ja, cool. Das klingt ja schon sehr vielversprechend auf jeden Fall. Und ist es denn so, dass die Leute, die das dann dort zur Verfügung stellen, alle ehrenamtlich tätig sind? Du hast ja schon erwähnt, dass das Museum durch einen gemeinnützigen Verein, habe ich das richtig verstanden, dass es ein gemeinnütziger Verein getragen wird, ne? Genau. Und das heißt, die Leute, die dort dann, sage ich mal, diese ganzen Aktivitäten betreuen, sind das auch alles Ehrenämtler oder sind das irgendwie Angestellte vom Museum? Wie muss man sich das dann vorstellen?
Ja, da haben wir tatsächlich eine bunte Mischung. Ich habe ja schon gesagt, 6 Tage die Woche geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Das ist nur mit Ehrenamt nicht möglich. Wir haben den Förderverein als e.V. Natürlich, der Förderverein komplett ehrenamtlich organisiert. Also alle, die da im Vorstand arbeiten, irgendwelche Funktionen ausführen, machen das ehrenamtlich. Fürs Museum selber haben wir aktuell 2 Festangestellte in Vollzeit und einen festangestellten Mitarbeiter in Teilzeit für den Bereich Museumspädagogik. Das reicht aber bei Weitem nicht aus, um dieses ganze Angebot abzudecken. Und deswegen wird das ergänzt durch viele, viele ehrenamtliche Helfer. Das sind einige Kräfte, die im Bereich der Kasse unterstützen, weil das ist einfach so ein fixer Platz. Solange wie geöffnet ist, muss einer an der Kasse sitzen. Im Bereich von Besucherbetreuung, Figurengießen sehr aktiv mit unterstützen. Und auch bei Veranstaltungen und anderen Dingen. Und dann haben wir auch Ehrenamtliche, die dann einfach mal Figuren bemalen, die am Basteln sind, so wie ich das jetzt mache. Also das ist ganz bunt gemischt. Und darüber hinaus haben wir auch immer die Möglichkeit, dass man bei uns Praktika machen kann. Also wir haben jetzt die letzten Jahre immer Praktikantinnen der Fachoberschule Gestaltung hier in Goslar gehabt. Die müssen im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung so ein Jahrespraktikum machen, wo sie dann immer 3 Tage in einem Betrieb sind, 2 Tage Schule haben. Da haben wir aktuell 3 Praktikantinnen bei uns, die dann da tageweise immer mithelfen und natürlich auch eigene Aufgaben kriegen, auch mal eigene Sachen konzipieren. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade zu Ostern so eine Ostereiersuche gehabt oder sowas, da haben wir dann kostenlos geöffnet, können dann Kinder durchgehen, in den Dioramen sind Ostereier versteckt, die müssen sie suchen, wer die richtige Anzahl hat, kriegt hinterher eine Kleinigkeit, wer nicht die richtige Anzahl hat auch. Aber sowas sind dann klassischerweise Sachen, die dann die Praktikantinnen organisieren können.
Ja, das klingt doch gut auf jeden Fall. Also das heißt, habt ihr dann manchmal auch so Leute, die irgendwie so ein freiwilliges soziales Jahr machen oder sowas?
Ja, das kommt auch vor und wir haben auch schon Menschen gehabt, die aus irgendwelchen Gründen Sozialstunden ableisten müssen oder zum Beispiel in größeren Konzernen, wenn du so Telekom oder sowas in Altersteilzeit gehst, dann kann es sein, dass da auch nochmal Programme aufgelegt werden, dass du noch so und so viele Stunden irgendwie ehrenamtlich tätig bist, damit du ein paar Prozent mehr kriegst oder so. Wie das ganz genau funktioniert, weiß ich nicht, aber sowas haben wir auch schon gehabt. Also bunte Mischung.
Jetzt hast du ja gesagt, dass die Ausstellung jetzt noch bis August läuft, ne? Habe ich richtig verstanden? Wie ist denn, also gibt es denn da irgendwelche Pläne für die Zukunft mit dem Thema Tabletop im Zinnfigurenmuseum oder soll es das dann erstmal gewesen sein?
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es dann erstmal gewesen sein wird, wurde aber vor 2 Wochen eingeladen, mal zum Gespräch vorbeizukommen. Sie hatten einen Anschlag auf mich vor. Und tatsächlich ist es so, wir haben noch eine Dachkammer. Die ist etwas kleiner als die Ausstellungsfläche, die wir jetzt haben. Die wurde aber zuletzt nicht mehr bespielt. Da haben wir nur so ein bisschen die Geschichte des Museums und unsere Mitarbeiter vorgestellt. Früher hatten wir da auch immer eine Sonderausstellung drin, eine kleinere. Aber wir haben einfach festgestellt, dass es doch mit dem Team, was wir haben, zu viel Aufwand ist, immer 2 Sonderausstellungen parallel zu bespielen. Ja, da ist jetzt die Idee entstanden, dass wir dort quasi eine kleinere Dauerausstellung zu Tabletop reinbringen. Die soll dann eigentlich ja nahtlos im September anschließen, wenn die große Ausstellung vorbei ist. Und da beginne ich jetzt gerade so ein bisschen mit der Konzeptionierung, welche Teile dann dort reinkommen, was dafür eventuell auch neu gebastelt wird, damit man mal wieder ein paar interessante neue Dinge zeigen kann. Und dann wird das Thema Tabletop erstmal dauerhaft im Museum verankert werden, wo ich mich persönlich auch sehr drüber freue.
Ja, das klingt echt mega cool, auf jeden Fall, weil ich sag mal so, das ist natürlich für mich als Hannoveraner jetzt auch nicht gerade ein weiter Weg. Also das kann man sicherlich mal machen auf einen Samstag oder so, bei euch mal vorbeischauen, definitiv. Also ist ja schon fast eher ein Pflichtbesuch, könnte man so sagen. Aber wie ist es denn so grundsätzlich? Hast du den Eindruck, dass die Kombination so klassischer Themen wie Zinnfiguren mit so modernen Themen wie dann dem Tabletop-Thema helfen können, Museen generell wieder interessanter für die Leute zu machen? Also ne, das kann ja auch andere Museen, sage ich mal, betreffen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Tabletop dann machen, aber dass das vielleicht so den Betrieb einfach belebt, sowas?
Ja, also denke ich schon. Tatsächlich haben wir bisher sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Und ich sag mal selber, wenn man so als kleines Kind mal irgendwie im Urlaub in ein Museum gesteppt wurde, es war vielleicht nicht unbedingt immer die spannendste Erfahrung, die man da gemacht hat. Und jetzt ist es so, da kommen Familien rein und irgendwie ja, hat Tabletop halt auch so ein verbindendes Element. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel so die Vitrine sehe, wo Star Wars Legion drin steht, ja, Star Wars kennt der Papa und Star Wars kennt aber auch schon irgendwie das fünfjährige Kind, weil es hier Clone Wars oder sonst was gesehen hat. Das heißt, das kommt extrem gut an und wir müssen in der heutigen Zeit immer drüber nachdenken, wie wir neue Leute reinbekommen. Es ist einfach so, dass wenn ich jetzt nur mal so klassischen Zinnfigurensammler sehe, da ist es halt auch schwierig, Nachwuchs zu kriegen. Ne? Das Durchschnittsalter steigt da leider auch und es kommen weniger Leute nach, als dann irgendwann halt leider Gottes rausfallen. Und ja, irgendwo muss man dann halt interessant bleiben. Und ich kann es nur mal als kleinen Seitenschwenk erzählen. Bei uns gegenüber ist das Goslarer Museum, das übrigens deutlich weniger Besucherzahlen hat als wir. Das sage ich auch immer mit viel Stolz. Die haben aber zum Beispiel im letzten Jahr mal eine Star Wars Ausstellung gehabt und plötzlich bilden sich dann Schlangen vor diesem ansonsten eher drüben Goslarer Museum, weil sie halt mal ein Thema angesprochen haben, was viele Leute anzieht. Und ich war selber auch da mit meiner Familie. Und dann ist es natürlich so, der Aufhänger ist dann, ich gehe wegen der Star Wars Ausstellung hin. Aber wenn ich dann eh schon den Eintritt gezahlt habe, dann kann ich mir auch den Rest des Museums noch angucken und nehme plötzlich Dinge wahr, an denen ich sonst, oder mit denen ich sonst vielleicht gar nicht in Berührung gekommen wäre. Und das ist halt auch das, was wir mit diesen Sonderausstellungen immer versuchen und jetzt insbesondere mit diesem Thema.
Also das kann ich mir echt richtig gut vorstellen, dass das natürlich wirklich dann ein Publikumsmagnet sein kann, so eine interessante Ausstellung. Hättest du denn für andere Museen oder Einrichtungen, die vielleicht so, sage ich mal, da das jetzt so interessant finden könnten, irgendwelche praktischen Tipps, wie sie da rangehen könnten oder an wen sie sich wenden könnten, um vielleicht auch in diese Richtung was zu machen?
Naja, also ich sag mal, was auf jeden Fall hilfreich ist, ist natürlich, wenn man bei sich vor Ort ein bisschen guckt, ob es da irgendwo eine Community gibt, die das unterstützen kann, ne? Wie jetzt als Beispiel hier mit unserem Harzgamer e.V., weil das ist natürlich eine schöne Sache. A, können die aktiv mithelfen, wenn es darum geht, sowas im kleinen Rahmen zu organisieren oder mal einen Ratschlag zu geben. B, sind es dann natürlich auch die Leute, die dann zumindest einmal selber mit ihrer Familie kommen, um sich das Ganze anzugucken und das dann auch raustragen. Ne? Also das ist ja dann auch, ne, wenn es jeder einmal fotografiert und auf Instagram postet, ist ja auch Werbung für uns. Ne? Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Das ist sehr schön. Und ansonsten denke ich einfach, man darf heutzutage keine Denkverbote mehr haben. Also ich sag mal so, dieses klassische Museum, das ist halt überholt, was nur irgendwo in der Vitrine mit einem kleinen Schild ein Ausstellungsstück hat, was da langsam vor sich hin verstaubt. Man muss schon neue Wege gehen und glaube ich auch mehr so diesen Erlebnischarakter. Ne? Also was nehme ich da mit? Habe ich eine coole Erfahrung und sowas? Ne? Das ist aber auch was, das nehme ich auch von anderen Museen durchaus wahr. Also wenn ich jetzt in Hannover mal im Landesmuseum bin oder so, die Ausstellungen sehen heute viel cooler aus, als sie vor 20, 30 Jahren waren, wo ich da mit der Schule hingefahren bin.
Ja, wir hatten ja hier zum Beispiel auch diese Dinosaurier-Ausstellung, wo sie dann so ne, ganz viele riesige Skulpturen aufgebaut haben und so. Das ist ja schon wirklich, ja, das stimmt schon. Also das, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Museen da gar keine große Wahl haben. Also entweder sie passen sich an und werden modern oder sie sterben halt aus. Das ist wahrscheinlich die einzigen beiden Wege, die man gehen kann.
Genau, es gibt ja diesen schönen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich glaube, das ist da ziemlich zutreffend. Wir sind da zum Glück ganz gut aufgestellt. Wir haben also die letzten Jahre sehr stabile Besucherzahlen, so um die 18.000 im Jahr. Das ist wirklich extrem gut. Es gibt in Goslar also nur das Weltkulturerbe Rammelsberg und die Kaiserpfalz, die sind natürlich weit vor uns, aber ansonsten haben wir uns da mittlerweile an dritter Stelle etabliert bei den Kultureinrichtungen. Da sind wir schon extrem stolz drauf. Aber, und das muss man auch wieder sagen, es sind die auswärtigen Gäste, die hierher kommen. Also es ist unheimlich schwierig, die eigene Bevölkerung, die das hier vor der Haustür hat, die vielleicht dreimal am Tag dran vorbeiläuft, dazu zu bewegen, in ein Museum zu gehen. Ich meine, das ist immer so, ja. Also ich glaube, egal wo man wohnt, egal welche Attraktion es ist, aber auch da muss man natürlich irgendwo im Gespräch bleiben und immer mal wieder neue Dinge zeigen und neue Impulse irgendwie setzen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist, glaube ich, hier, selbst hier in Hannover nicht anders. Deswegen gibt es ja dann auch irgendwie so die lange Nacht der Museen oder sowas, um mal die Leute ja, zu motivieren, dann vielleicht doch mal auch hier lokal einfach mal dorthin zu gehen, was man eh schon vor der Haustür hat, ne? Ja, und last but not least, wenn jetzt unsere Zuhörenden auf die Idee kommen würden, zu sagen, Mensch, wir wollen jetzt mal das Zinnfigurenmuseum dringend besuchen oder vielleicht sogar irgendwie unter die Arme greifen oder unterstützen. Hast du da Ideen, wie das umsetzbar wäre für die Zuhörenden und kannst du uns da vielleicht Infos geben, an wen sie sich dann wenden könnten?
Ja, also ganz generell, was immer hilft, kommt vorbei, schaut es euch an. Wenn ihr da gewesen seid und fandet es cool, freuen wir uns immer total drüber, wenn man es postet. Ja? Also es ist nichts Schöneres für uns, als wenn wir Werbung kriegen, Facebook, Insta, TikTok, wo immer ihr unterwegs seid, das Zinnfigurenmuseum verlinken. Das ist schon mal richtig cool. Wir haben natürlich vor Ort eine Spendenkasse, wo man gerne einen Euro reinwerfen darf. Und darüber hinaus ist es auch so, im Internet findet man uns natürlich auch. Man kann gerne Kontakt zu uns aufnehmen über Spenden, freuen wir uns immer sehr. Auch Sachspenden, also wir kriegen teilweise mal aus Nachlässen dann Zinnfiguren angeboten oder geschenkt. Das ist eine tolle Sache. Und wer uns ganz aktiv unterstützen möchte, kann auch jederzeit dem Förderverein beitreten. Auch das findet man auf der Internetseite. Das kostet 24 Euro im Jahr, das bringt keinen um, aber es ist eine gute Sache, die uns hilft.
Und das kann man auch, wenn man jetzt nicht in Goslar wohnt?
Selbstverständlich. Fördermitglied kann bei uns jeder werden. Da freuen wir uns über jeden, der uns auch einfach nur mit einer kleinen Zuwendung und moralisch unterstützen möchte.
Hast du denn für die Anreise noch irgendwelche Tipps, was man auf tunlichst vermeiden sollte? Also wie ist die Parkplatzsituation ganz entspannt oder sollte man lieber irgendwie mit Öffis anreisen?
Also die Parkplatzsituation ist momentan noch ganz gut. Ich kann nur den Tipp geben, aktuell, dass man sich so Richtung Kaiserpfalz orientieren sollte. Von da aus sind es dann 100 Meter Fußweg von dem Touristenparkplatz, der da noch existiert. Und da kommt man ganz problemlos zu uns. Ganz persönlich sage ich euch aber auch, ich bin über jeden froh, der das Auto stehen lässt und gerne mal mit dem Zug kommt. Auch das bietet sich an, da schlendert man schön durch die Goslarer Innenstadt und ist vom Bahnhof aus dann auch in 10, 15 Minuten ganz gemütlich bei uns und sieht noch ein bisschen was auf dem Weg. Das ist natürlich auch immer schön.
Und hast du vielleicht zum Schluss noch irgendwas, was dir persönlich irgendwie auf dem Herzen liegt, unter den Nägeln brennt, was du noch loswerden möchtest?
Ja, vielleicht nur einen kleinen Appell. Also muss halt auch sagen, wenn ich so unseren Verein angucke, wir sind extrem dankbar für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die wir dort haben. Und das ist ganz, ganz eminent wichtig, damit das überhaupt so läuft. Ohne wäre es nicht machbar und nicht möglich, in dieser Form das Angebot aufrechtzuerhalten. Das heißt, wer da irgendwo mal Lust hat, es kann sehr viel Spaß machen, ein bisschen zeitliche Kapazitäten hat, schaut euch um, wo ihr insbesondere so kleine Vereine unterstützen könnt.
Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist eine sehr, sehr ehrenwerte Sache, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ein bisschen über das Zinnfigurenmuseum Goslar zu berichten und unsere Fragen zu beantworten. Dann würde ich sagen, ich beam dich mal wieder zurück auf die Erde.
Ja, vielen Dank.
Habt noch einen wunderschönen Abend und an euch Zuhörenden da draußen, wenn ihr das Zinnfigurenmuseum in Goslar besuchen solltet, dann könnt ihr uns sehr gerne in eurem Post erwähnen, dass wir vielleicht auch mitbekommen, dass ihr vielleicht sogar durch diese Folge überhaupt erst auf die Idee gekommen seid, dahin zu fahren. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier mit euren Dysonauts. Macht's gut. Tschüss.